Nun dürfen die Kinder zum Kindergottesdienst und wir schlagen in der Zeit schon mal unsere Bibeln auf. 1. Thessalonicher Brief, letztes Kapitel, nämlich Nummer 5, und zwar die Verse 16 bis 18. 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist alles herausgekommen. Es ist alles herausgekommen, obwohl viele immer noch so tun wollen, als sei damals alles mit rechten Dingen zugegangen. Die inzwischen bekannten Dokumente des RKI, also des Bundesinstituts für Infektionskrankheiten unter anderem, also diese sogenannten RKI-Leaks, haben es bewiesen. Bewiesen, dass die Regierung bei ihren weitreichenden Entscheidungen in der Corona-Zeit bis hin zu massiven Einschränkungen der Grundrechte, dass sie da oftmals nicht wirklich nach der Erkenntnis, nach der Expertise der beauftragten Wissenschaftler fragte, obwohl man sich auf die Wissenschaft berief, follow the science, sondern es war umgekehrt, dass die Herrschenden ihren Wissenschaftlern vorgaben, welche Ergebnisse politisch wünschenswert seien, und die Wissenschaftler, jedenfalls viele von ihnen, haben dann wirklich geliefert. Das wird noch einmal angemahnt in dem Brief vom 30. Oktober letzten Jahres dieser 5 Chemieprofessoren aus Leipzig, Bochum, Tübingen, Nürnberg und Zürich, wo sie unter anderem sagen, offensichtlich wurde in öffentlichen Stellungnahmen externen Weisungen gefolgt, also Stellungnahmen des RKI, also Weisungen von außen, obwohl diese mit der wissenschaftlichen Einschätzung des RKI nicht verträglich waren. Und dann beklagen die Professoren diesen Zirkelschluss und sagen, beruft sich das Gesundheitsministerium auf das RKI, um zu erklären, dass alles wissenschaftlich korrekt sei, wenn man es vorher angewiesen hat, dies zu bestätigen, ist der Verweis auf das RKI nichtig. Follow the Science erwies sich damit also als eine Propagandaparole, um die politischen Entscheidungen vor den Augen der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Das ist inzwischen erwiesen. Es war Wissenschaft auf Bestellung. Beim Propheten Jeremia stoßen wir auf einen ähnlichen Mechanismus. Die Invasion der babylonischen Armee rückt näher und näher und näher, circa 583 vor Christus. Und die mächtigen Herrscher der israelischen Armee bitten den Propheten um ein Gutachten, damit sie später dem Volk sagen können, follow the prophet, folgt dem Propheten. Offiziell fragen sie ihn nach dem Willen Gottes. Kapitel 42, Jeremia 42, ab Vers 2, bete doch für uns zum Herrn, deinem Gott, dass der Herr, dein Gott, uns kundtun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun sollen. Das ist offiziell. In Wirklichkeit, so stellt sich aber heraus, wollen sie nur den prophetischen Persilschein für ihren eigenen Plan. Und ihr eigener Plan ist Aufbruch nach Ägypten, schnellstens raus aus dem Land, so schnell wie möglich, aber mit prophetischem Gutachten. Aber Jeremia gibt nicht das RKI. Jeremia beliefert nicht die bestellten Erwartungen, auch wenn das für ihn persönlich gefährlich wird. Sondern Jeremia konfrontiert die Politik mit den harten Fakten, hier nämlich mit dem wirklichen Willen Gottes. Und er richtet ihnen dann Gottes Willen aus. Werdet ihr in diesem Lande bleiben, sagt Gott, so will ich euch bauen und nicht einreißen. Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet. Ich will bei euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette. Aber, sagt Gott, wenn ihr nicht gehorchen werdet, werdet ihr sagen, nein, wir wollen nach Ägyptenland ziehen. So höret nun des Herrn Wort, ihr Übriggebliebenen. Werdet ihr euer Angesicht nach Ägyptenland richten, um dorthin zu ziehen, so soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in Ägyptenland treffen. Wer sein Angesicht nach Ägypten richtet, der soll dort sterben durch Schwert, Hunger und Pest. Und von dem Moment an, wo Gottes Wille bekannt ist, da haben sie keine Entschuldigung mehr. Und Jeremia benennt das nochmal in Vers 20. Er sagt, denn ihr selbst habt euer Leben in Gefahr gebracht, weil ihr mich gesandt habt zum Herrn. aber ihr wollt der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorchen. In dem Moment, sagt Jeremia, wo Gottes Wille bekannt ist, um den ihr mich gebeten habt und den ich euch ausgerichtet habe, steht ihr in der Verantwortung. Und wir blicken jetzt entsetzt auf die israelischen Führer, aber kennen wir diese Versuchung nicht auch? Wir haben einen bestimmten Plan, den wir um jeden Preis durchsetzen wollen. Wir haben einen Wunsch, wir haben eine Vorstellung. Aber als Christen wissen wir, dass darauf nur ein Segen ruhen kann, wenn wir im Einklang mit unserem Gott sind. Für einen Nichtchristen ist es gar kein Thema, dem kommt es gar nicht drauf an, im Willen Gottes zu sein. Aber für einen Christen ist das entscheidend. Das wissen wir und deswegen brauchen wir irgendwie die Vergewisserung, dass das, was wir wollen, auch in Gottes Willen liegt. Oder zumindest Gottes Willen nicht widerspricht. Spannend wird es dann, wenn uns eine Ahnung beschleicht oder wenn erste Indizien auftauchen, dass dies möglicherweise nicht so sein könnte. Dass möglicherweise unser Wille nicht dem Willen Gottes gemäß ist an diesem Punkt. Und was ist dann? Dann stehen wir in der Versuchung, uns den Willen des Herrn hinzubiegen. Und je frommer, umso gefährlicher. Dann kommen Sätze wie, der Herr hat mir gesagt, oder ich spüre es in meinem Herzen. Übrigens, auch in unseren Träumen können uns unsere Wünsche wieder begegnen. Und das ist dann sehr praktisch, also wir wünschen das, wir träumen das. Das ist ja der Herz mir doch in einem Traum gesagt, dass es doch so sein soll, wie ich will. Und darum tun wir gut daran, uns ehrlich diese Frage zu stellen. Suche ich wirklich nach Gottes Willen für mein Leben? Oder suche ich nur nach frommer Bestätigung, nach frommer Sanktionierung meines eigenen Willens? So wie die Regierung nur eine wissenschaftlich klingende Begründung ihrer eigenen Pläne suchte. Unser Predigtext gibt uns für diese Klärung, man könnte auch sagen für diese Willenshygiene, eine großartige Hilfe. Eine großartige Hilfe, um Gottes Willen besser zu erkennen und zu verstehen. Jetzt sind wir wieder in unserem ersten Thessalonicher Brief. Diejenigen, die regelmäßig dabei sind, wissen, wir sind schon im letzten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs angekommen. Kapitel 5 vor den Bibeltagen waren wir bis zu Vers 15 gekommen. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Sie können das alles auch in den Predigten über unsere Homepage ausführlich nochmal nachhören. Vers 12 bis 13, da hatte Paulus das Verhältnis zwischen der Gemeinde und ihren Leitern beschrieben, also zwischen der Herde und den Hirten. Und er hatte gesagt, ihr habt beide jeweils eine Verantwortung füreinander. Hirtentreue bedeutet, hart für die Gemeinde zu arbeiten, sie demütig zu führen und wo es nötig ist, eindeutig zurechtzuweisen. Und Herdentreue bedeutet, hatte Paulus dort gezeigt, den Hirten den Rücken zu stärken, ihren Dienst dankbar anzuerkennen und sie darin liebevoll zu unterstützen. Das war der Predigtext am 31.08. gewesen. Und dann eine Woche später, Vers 14 und 15, da behandelt Paulus dann das Verhältnis der Herde untereinander. Also wenn man so will, das Verhältnis zwischen Schaf und Schaf. Und da sagt Paulus, wie können wir Frieden untereinander halten, bewahren und schützen als Schafe alle miteinander? Und da gab es wieder klare Hinweise, er mahnt die Widerspenstigen, ermutigt die Ängstlichen, erbarmt euch der Schwachen und ersetzt Vergeltung durch Wohltat. Und nun heute der nächste Abschnitt, Verse 16 bis 18. Sie haben die Lesung schon gehört. Das ist auf den ersten Blick verwirrend. Auf den ersten Blick verwirrend, weil Paulus hier drei Dinge zu fordern scheint, bei denen klar zu sein scheint, dass man sie gar nicht einlösen kann. Und deswegen trägt diese Predigt ja auch den Titel, Sie werden das auf dem Thumbnail dann sehen, im Internet, drei unmögliche Befehle. Drei unmögliche Befehle. Hören wir nochmal den Predigttext. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, wäre es großartig, wenn Sie das mit aufschlagen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und jetzt verstehen Sie meine Einleitung. Für diese drei Aufforderungen, die Paulus uns hier gibt, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, gibt es einen gemeinsamen Grund. Und diese Verse sind so parallel aufgebaut, sowohl sprachlich als auch inhaltlich, dass sich dieser letzte Satz auf alle drei Forderungen bezieht. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus an euch. Du fragst nach Gottes Willen für dein Leben. Also hier findest du ihn schon mal ausdrücklich, expressis verbis gewissermaßen, zu Papier gebracht. Da steht wörtlich, das ist Gottes Wille ohne Artikel. Und damit macht Paulus deutlich, dass es nicht das Einzige, was zu Gottes Willen gehört. Gottes Wille ist natürlich noch umfassender. Es ist nicht der gesamte Wille Gottes, aber es ist schon mal ein ganz wichtiger Bestandteil von Gottes Willen für dich. Und das rüttelt uns schon mal wach. Denn das heißt, wenn wir anders leben, als Paulus hier sagt, anders leben, als es der Wille Gottes ist, dann ist das Sünde. Wenn wir nicht alle Zeit fröhlich sind, wenn wir nicht ohne Unterlass beten, wenn wir nicht dankbar sind in allen Dingen, dann ist das Sünde. Also bei oberflächlicher Betrachtung könnte man diesen Text völlig falsch verstehen, so als allgemeinen Ratschlag, als religiöse Lebensweisheit, als freundlichen Kalenderspruch, den man nicht zu wörtlich nehmen darf, alle Zeit fröhlich bittet, ohne Unterlass dankbar in allen Dingen, kann man ja mal sagen. Aber bei näherem Hinsehen, und das ist sehr spannend, bei näherem Hinsehen packt uns dieser Text als ein tiefer Einblick in unser innerstes Verhältnis zu Gott. Ich muss Ihnen sagen, ich kenne diese Zeilen schon so lange, aber ich habe sie in der Vorbereitung auf diese Predigt erst richtig verstanden. Ein tiefer Einblick in unser innerstes Verhältnis zu Gott. Hier definiert Gott, in welchem Verhältnis er zu uns stehen will. Hier definiert Gott, wie es zwischen ihm und dir persönlich bestellt sein soll. Und die Frage heißt, ist das so? Und damit wird auch klar, wie diese Verse vom Gedankengang her in das 5. Kapitel hineingehören. Es handelt sich nicht um ein paar praktische Ratschläge, die der Apostel zum Schluss noch dranhängt. So nach dem Motto, kann ja nicht schaden, ist das auch nochmal gesagt. Seid alle Zeit fröhlich, betet und unterlasst, seid dankbar in allen Dingen. Nein. Sondern das gehört in diesen Gedankengang hinein. Verse 12 bis 13 beschreiben das Verhältnis zwischen Hirten und Herde. Verse 14 bis 15 beschreiben das Verhältnis der Schafe untereinander. Und in Vers 16 bis 18 geht es jetzt um das Verhältnis zwischen uns Schafen zu unserem Oberhirten. Das ist der nächste Schritt. In diesen Versen, so klein sie sind, gibt uns der große Hirte einen tiefen Einblick in seinen Willen. Das ist der Wille Gottes. Und wir wollen jetzt versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen von dem, was Gott uns hier aufdeckt. Ich möchte versuchen, Ihnen das so deutlich wie möglich zu transportieren, was ich selber in diesem Text finden durfte. Erstens, es geht um dein persönliches Verhältnis zu Gott. Das ist das Erste. Es geht um dein persönliches Verhältnis zu Gott. Das macht Paulus mit dem letzten Satz hier klar, wenn er sagt, das ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Es geht also um eine exklusive persönliche Beziehung, die untrennbar an Jesus gebunden ist. Das, was Paulus hier sagt, das gilt nur für die Menschen, die mit Jesus leben, als ihrem Herrn und Erlöser. Das ist beschränkt allein auf Christen. In Christus Jesus an euch. Und das heißt, wenn wir mal von der Freude ausgehen, Jesus ist die ursprüngliche Quelle dieser Freude. Jesus ist die ursprüngliche Quelle dieses Gebetskontakts. Er hat uns ja erst die Tür aufgemacht zum Vater. Jesus ist auch die ursprüngliche Quelle dieser Dankbarkeit, so wie wir das manchmal hier singen. Der Grund unserer Dankbarkeit, das Glück der Geborgenheit, das Maß unserer Freude liegt in dir, oh Gott. Er ist die Quelle, so ist das hier gemeint. Und Jesus ist nicht nur die Quelle dieser Freude, sondern Jesus ist der tägliche Garant dieser Freude, der unser Leben bewahrt, der unser Leben verändert, sodass wir dies, was hier steht, zunehmend praktizieren, leben können. Es hängt alles an dem persönlichen Verhältnis zu ihm. Gottes Wille in Christus für euch. Und weiter. Durch diese Bindung an Jesus ist die Freude auch in ihrem Inhalt, in ihrem Wesen gefüllt. Das sagt Paulus ja ganz ähnlich in Philipper 4, Vers 4. Wir haben das in der Lesung gehört. Freut euch in dem Herrn alle Wege. In Christus. Das heißt, diese Freude kommt nicht aus unserem Inneren heraus. Diese Freude kommt nicht aus unserem Gemüt. Sie kommt nicht aus unserem Charakter. Diese Freude hängt nicht an unserem Temperament. Höchstens der Ausdruck, den wir dieser Freude geben, der kann mal was mit unserem Temperament zu tun haben. Aber unser Temperament ist nicht der Grund und die Quelle dieser Freude, sondern diese Freude klammert sich an jemanden, der außerhalb unserer selbst ist und der immer zuverlässig bleibt, Jesus. Und Jesus selbst hat dieses Verhältnis zwischen sich und seinen Leuten ja zum Beispiel beschrieben mit dem Vergleich zwischen dem Weinstock und den Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und er hat da auch deutlich gemacht, wovon dieses Verhältnis zwischen ihm und uns lebt. In Johannes 15, Vers 7 sagt er, wenn meine Worte in euch bleiben, dadurch baut Jesus an diesem Verhältnis durch seine Worte, die wir lesen, die wir studieren, die wir betend versuchen, für uns persönlich zu ergreifen, durch eine Predigt wie heute hoffentlich, baut Jesus an diesem Verhältnis zwischen sich und uns. Meine Worte in euch bleiben. Und die Folge ist dann Johannes 15, Vers 11. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Es geht also um dein persönliches Verhältnis zu Gott. Darum geht's. Und diese Freude macht die Bibel deutlich, die kann auch von harten Umständen nicht kaputt gemacht werden. Dafür war ja Paulus' persönliche Situation der beste Beweis. Also diese vielen Freudenaussagen aus dem Philipperbrief, die schreibt er ja richtig aus dem Gefängnis. Und da sehen wir an Paulus diese robuste Zufriedenheit, die er hat. Das hat nichts mit Stumpfheit zu tun, weil er so stoisch war, sondern das ist eben diese tiefe Freude. Und die Apostelkollegen von Paulus haben das ja ähnlich erlebt, wenn wir in die frühen Tage der Urgemeinde in Jerusalem gehen, wo sie da vor eine ihnen feindlich gesonnene Menge hintreten und das Evangelium bezeugen und dafür fertig gemacht werden, zwischenzeitlich inhaftiert werden, bedroht werden und dann verprügelt man sie gewissermaßen und lässt sie ziehen unter drohenden Worten. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 41, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Sie gingen fröhlich weg. Das war diese Freude. Und sie wussten, es ist eine Ehre für uns, dass wir hier für Jesus leiden durften und dass er uns den Mut geschenkt hat, ihn trotzdem, trotz dieser Widerstände zu bezeugen. Das ist diese Freude. Und darin sehen wir etwas ganz Entscheidendes über diese Freude. Sie hat eine übernatürliche Qualität. Und deswegen kommt ein Mensch ohne Jesus, ohne persönliche Verbindung zu Jesus, an diese Freude auch niemals heran. Niemals. Das war ja die große Entdeckung von Augustinus, der nicht immer in seinem Leben ein Kirchenvater war im 4. Jahrhundert, sondern er war so ziemlich das Gegenteil von einem Kirchenvater. Augustinus Jugend war eine leidenschaftliche Suche nach Glück, bei der er krachend gescheitert ist. Eine gierige Jagd nach Vergnügungen, nach sich ausleben, mit allem, was man sich da vorstellt. Und doch zu merken, ich werde innerlich immer stumpfer. Und als Augustin dann zu Jesus fand, beziehungsweise von Jesus gefunden wurde, war er überwältigt von der Qualität dieser Freude, die Jesus schenkt. Das hat ihn einfach umgehauen. Er hätte nie geahnt, welche Freude es bedeutet, Jesus zu folgen und zu Jesus zu gehören. Und er schrieb dann im Jahr 386, das ist wie ein Gebet an Jesus, wie süß war es auf einmal für mich, diese fruchtlosen Freuden los zu sein, die ich früher zu verlieren fürchtete. Du, Jesus, hast sie mir ausgetrieben, der du die wahre, souveräne Freude bist. Du triebst sie mir aus und nahmst selbst ihre Stelle ein, der du süßer als alles Vergnügen bist. Zitat Ende, Augustinus. Er hatte begriffen, der Grund unserer Freude und unserer Dankbarkeit und unseres Muts zum Gebet liegt in Jesu Person. Wer Jesus für uns ist, was Jesus für uns getan hat, dass er unsere Schuld weggenommen hat durch seine Vergebung, dass er uns von der Bedrohung des Todes befreit hat durch seine Garantie des ewigen Lebens, dass er uns aus der Sinnlosigkeit unserer Existenz herausgerissen hat, dadurch, dass er uns zum Vater, unserem Schöpfer und Herrn und Gott geführt hat, dass er uns in seine Familie geholt hat. Was für eine Freude. Und dass wir wissen, es wird gut ausgehen mit unserem Leben. Und in Johannes 16, Vers 20 hat Jesus das nochmal gesagt. Da sind auch die Tränen mit eingepreist. Jesus geht ja nicht einfach drüber hinweg. Da sagt er in Johannes 16, Vers 20, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und in Johannes 16, Vers 22 nochmal, und auch habt ihr nun Traurigkeit, und gerade auch im Hinblick auf die bevorstehende Kreuzigung. Und ich meine, wir alle kennen auch Traurigkeit in unserem Glaubensleben. Aber sagt Jesus, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ja, da sind die Tränen mit eingepreist und das sind nicht nur Freudentränen, aber die Tränen sind zugleich entmachtet und sie sind aufgehoben in Jesu Sieg, denn es kann uns nichts mehr passieren. Und deswegen hat Jesus an anderer Stelle gesagt, in Lukas 10, Vers 20, freut euch! Da waren die Jünger von einer Missionsreise zurückgekommen und hatten erlebt, welche Vollmacht Jesus ihnen gegeben hatte und was sie alles bewirken konnten in seinem Namen. Aber dann sagt Jesus, überlegt, was der eigentliche Grund eurer Freude ist. Er sagt, freut euch nicht zuerst über die Vollmacht, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und wie schal sind dagegen alle irdischen Glücksversprechen, denen unsere Zeitgenossen so blind nachjagen. Augustin hatte diese verzweifelte Suche nach Glück, die wir ja kennen und die wir von unseren Zeitgenossen kennen, so gut verstanden. Er war ja selber so gewesen. Und er hatte verstanden, diese Jagd nach dem Glück endet immer in der Wüste. Selbst wenn man sich moralisch gute Glücksziele sucht, das muss ja nicht alles Sünde sein, worin man sein Glück sieht. Das können ja auch wunderschöne Dinge sein. Und trotzdem bleiben sie ohne Jesus am Ende Wüste. Augustin sagt das so zu seinen Zeitgenossen. Was geht ihr in die Wüste? Nein. Das Gute, das ihr liebt, also die guten Schöpfungsgaben, es ist von ihm. Aber gut und süß ist es nur in ihm. Also wenn ihr in Verbindung mit ihm seid. Und bitter wird es mit Recht, weil es Unrecht nur geliebt wird, fern von dem, aus dem es kommt. Da sagt Augustinus, es sind Gottes Gaben. Es kommt alles von ihm, was Gutes ist. Aber gut und süß ist es nur in ihm, wenn du mit ihm verbunden bist. Und ansonsten bleibt es leer, ja, es wird zum Unrecht, weil du die Gabe des Schöpfers nimmst und dem Schöpfer nicht dafür dankst. Eine herrliche Landschaft, wunderschöne Kunst, berauschende Musik. Alle Sinnesfreuden kommen letztlich von Gott. Aber wenn wir sie ohne Gott genießen wollen und wenn wir dann davon das wahre Glück erwarten, dann überfordern wir diese Freuden, weil sie das nicht leisten können. Dann machen wir sie kaputt und schlimmer noch, wir versündigen uns am Schöpfer, dem wir sie verdanken und dem wir doch nicht danken. Und hier sehen Sie, wie nahe echte Freude und Dank beieinander liegen. Und wenn der Dank da ist und die Freude da ist, dann drängt es uns auch, dem Geber dieser Gaben persönlich zu danken und den Kontakt zu ihm zu suchen. Und das treibt uns dann wieder ins Gebet. Freude, Dank, Gebet, das ist wie Drillinge. Das gehört untrennbar zusammen. Und zum Beispiel in den Psalmen sehen wir das so schön. Wie viel Freude wird in den Psalmen bejubelt? Und diese Freude mündet fast immer in Lob. Lob auf Gott. Psalm 9, Vers 3, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Ich kann nicht diese Freude haben, ohne dass sie in Lob zu dem mündet, der sie mir geschenkt hat. Oder Psalm 32, 11, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, ihr Fromme. Das Jubeln ist das Lob für Gott. Jubelt, ihr Frommen, weil Gott euch so beschenkt. Ihr könnt gar nicht anders. Also bitte lesen Sie die Psalmen mal darauf hin. Die Psalmen sind das Paradebeispiel für die Einheit von Freude und Anbetung. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16, Vers 11. Das ist das Erste. Das Erste, was wir hier über Gottes Willen für unser Leben erfahren. Er will uns eine persönliche Beziehung zu ihm selbst schenken, die geprägt ist von tiefer Freude, von intensiver Kommunikation mit Gott und von Dankbarkeit. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Diese persönliche Beziehung will er dir zu ihm schenken. Und dann entdecken wir ein zweites über das Wesen dieser Freude, dieses Betens, dieser Dankbarkeit. Es geht um unsere persönliche Beziehung zu Gott, war das Erste. Und zweitens, es geht um den tiefsten Grund deines Herzens. Das ist das Zweite. Es geht um den tiefsten Grund deines Herzens. Und du wirst gleich verstehen, wie ich das meine. Es geht um eine innere Haltung, wie sie in jenem Morgenlied aus dem 16. Jahrhundert zum Ausdruck kommt. Der Dichter ist eher nicht so bekannt, Georg Niegel, aber das Lied kennen vielleicht einige von Ihnen. Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank in dieser Morgenstunde, dazu mein Leben lang. O Gott in deinem Thron, dir zu Lob, Preis und Ehren durch Christus, unserem Herrn, deinen eingeborenen Sohn, dass du mich hast aus Gnaden in der vergangenen Nacht vor Gefahr und allem Schaden behütet und bewacht. Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank. Darum geht es. Es geht um den tiefsten Grund deines Herzens. Diese drei Strebungen, Freude, Gebet, Dankbarkeit zu Gott, die sollen den Grundton unseres Lebens bestimmen. Die sollen unseren christlichen Charakter, wenn ich das so sagen darf, formen. Das soll im tiefsten unsere Herzenshaltung prägen, wie der Dichter ja auch sagt, nicht nur in dieser Morgenstunde, sondern dazu mein Leben lang. Tiefsten Grund deines Herzens. Und Paulus bringt diese Totalität dadurch zum Ausdruck, dass er jeden dieser Begriffe mit einem entsprechenden Adverb ausstattet. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass, also beständig. Seid dankbar in allem. Unter allen Umständen in jeder Lage. Verstehen Sie, das ist diese Totalität. Alle Zeit ohne Unterlass in allem. Diese Herzenshaltung soll in allem mitschwingen, was wir sonst so machen. Freut euch, betet, seid dankbar. Also beim Gebet, nehmen wir mal das Beispiel, betet ohne Unterlass. Da hat mancher sich über diese Formulierung lustig gemacht. Ja, heißt das, dass wenn ich im Auto sitze, ich die Augen schließen soll, um zu beten? Quatsch. So viel Text verstehen sollte eigentlich drin sein. Beten ohne Unterlass, was hat Jesus gesagt? In diesem Gleichnis, das wir gehört haben, wie wird das eingeleitet? Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, Lukas 18, dass sie alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen. Da steht es auch. Oder in Römer 12, Vers 12, seid beharrlich im Gebet. In Epheser 6, Vers 18, bittet alle Zeit mit Gebet und Flehen, so wie hier. Damit ist offensichtlich nicht gemeint, in jeder Minute mit unseren Lippen entsprechende Gebetsworte zu bilden. Dann könnten wir auch mit unserem Nächsten nichts Gutes mehr sprechen, wenn wir immer nur mit Gott gewissermaßen reden würden in dieser Weise. Nein, Sie wissen, was gemeint ist. Sie wissen, was gemeint ist, in dieser inneren Haltung zu leben. Der Herr ist da. Er wacht über meinem Leben. Er kennt meine Gedanken. Verstehen Sie, aus tiefstem Herzensgrund ganz bewusst in der Gegenwart Jesu zu leben, das ist gemeint. Und wenn wir in einem schwierigen Gespräch sind zum Beispiel, das ist dann manchmal einfach ein unausgesprochenes Stoßgebet, dass ich sage, Herr, gib mir jetzt die richtigen Worte. Gib mir die richtigen Worte, meinem Gegenüber das zu sagen, was ihm hilft. Oder gib mir die Geduld, ihm erstmal ruhig zuzuhören. Verstehen Sie, das ist ein unausgesprochenes Stoßgebet, was sich so durch den Alltag auch zieht. Meine Frau hat neulich eine Sache gesucht und wenn sie die nicht gefunden hätte, das wäre alles mal sehr kompliziert geworden. Und dann hat sie gebetet, na klar, und nochmal hingeschaut und plötzlich hat sie es doch dort gesehen und gefunden. Betet ohne Unterlass. Verstehen Sie? Und diese Herzenshaltung, dieses unausgesprochene Stoßgebet, das wird dann immer auch wieder in gesprochenen oder auch lautlosen Anrufungen unseres Herrn sich Bahn machen. Das sehen Sie bei Paulus manchmal so schön. Achten Sie mal drauf in seinen Briefen, dass er einen bestimmten Gedanken entfaltet und dann kurz ein Stoßgebet dazwischen baut und dieses Stoßgebet auch in den Text mit reinschreibt. Einfach, weil es ihm auf dem Herzen liegt. Zum Beispiel da in Römer 7, wo er über das Problem redet, dass wir auch als Christen noch sündigen und dann deutlich macht, ach, wie schwer ist doch da noch unser Kampf. Das ist Römer 7 und dann sagt er in Vers 25, also in Vers 24 sagt er noch, ist noch die Argumentation, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und dann, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das kommt einfach mal dazwischen, dieses Gebet. Und er schreibt es auch auf und redigiert das aus seinem Text nicht wieder heraus. Das heißt, betet ohne Unterlass. Und wie schön ist das, wenn schon unsere Kinder damit aufwachsen, mit diesem Bewusstsein, dass im alltäglichen Zusammenleben Jesus immer da ist. Und dass auch spontane Kurzgebete sein dürfen, wenn man mal unter sich ist. Wie oft Ist das so, dass man dann sagt, oh Mensch, lass uns mal schnell beten? Weil wir wissen, der Herr ist da. Das ist hier gemeint. Aber das wird nur dann geschehen, wenn uns das von Herzensgrund prägt. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allem. Und John MacArthur hat dafür eine wunderschöne Formulierung gefunden. Er hat gesagt, diese drei Impulse durchdringen den innersten Winkel eines erlösten Herzens. Sie durchdringen den innersten Winkel eines erlösten Herzens. They penetrate the innermost recesses of the redeemed heart. Und vergleichen Sie damit die Oberflächlichkeit der Pharisäer. Bei den Pharisäern zählt der äußere Akt. Ja, was die anderen von mir sehen. Die Pharisäer beruhigen sich damit, ich erfülle ja meine christlichen Pflichten. Bei den Pharisäern kommt alles auf die Performance an, wie wir heute sagen würden. Hauptsache, das Image stimmt. Aber Paulus sagt dazu, nein, nein und nochmals nein, es geht um den tiefsten Grund deines Herzens. Aber wenn das so ist und wenn das letztlich von innen kommen muss, können Sie zurückfragen, warum verwendet dann Paulus diesen Imperativ? Warum sagt er dann immer, mach das, mach das, mach das? Deshalb, weil der Heilige Geist, wenn er uns verändert, uns eben nicht passiv macht, sondern aktiv. Das macht uns doch dieser berühmte Vers klar in Philipper 2. Philipper 2, wo Paulus sagt, Gott ist, der in euch wirkt. Beides, das wollen und vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt es. Aber mit diesem Wirken macht Gott uns nicht passiv, sondern aktiv. Und deswegen heißt der Vers davor, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und deswegen heißt der Vers danach, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Aber tut es, weil Gott es wirkt. Und genauso ist das auch hier. Du, Gott will das in dir wirken. Gott will das in dir wirken, diese Freude, dieses Beten, diese Dankbarkeit. Und deshalb ist es deine Verantwortung, deswegen ist es deine schöne Pflicht, dich mitziehen zu lassen. Der Theologe E.D. Carnell war so in den 60er, 70er Jahren in Amerika ein bekannter Evangelikaler, der war nun nicht gerade ein überschwänglicher Typ und deswegen kann man von ihm dieses Beispiel ruhig zitieren, indem er das Verhältnis zwischen Pflicht und innerer Freude klar macht. Wie das zusammengehört. Hören Sie, da sagt er, nehmen wir an, ein Mann fragt seine Frau, ob er ihr einen Gute-Nacht-Kuss geben muss. Vielleicht ein bisschen Eheseelsorge jetzt. Also, nehmen wir an, ein Mann fragt seine Frau, ob er ihr einen Gute-Nacht-Kuss geben muss. Ihre Antwort lautet mit einem Lächeln, du musst, aber nicht so ein Muss. Und Carnell fährt fort, was sie meint, ist Folgendes. Wenn deine Motivation nicht spontane Zuneigung zu mir wäre, sondern nur lästige Pflicht, dann sind deine Annäherungsversuche ohne jeden Wert. Anders formuliert, die wahre Kusspflicht ist nur dann erfüllt, wenn sie mit Freude wahrgenommen wird. Also von Herzensgrund. Die Kusspflicht ist nur erfüllt, wenn sie mit Freude wahrgenommen wird. Und so ist unser Dienst für den Herrn nur dann ein echter Dienst, wenn wir uns dabei an ihm freuen. Wenn wir ihm dabei von Herzen dankbar sind. Das gehört gewissermaßen zur Pflicht mit dazu, diese Freude. Du musst, aber nicht so ein Muss, sondern von Herzensgrund. Und deswegen dieser Auftrag von Paulus, seid alle Zeit fröhlich, betet Unterlass, ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Und wissen Sie, was daraus folgt? Eine unglaubliche Freiheit. Eine Freiheit, die wir auch gegenüber den Umständen gewinnen. Wenn Paulus sagt, seid dankbar in allen Dingen. In allen Dingen. Natürlich nicht für die eigene Sünde, das ist selbstredend, dafür sollen wir nicht dankbar sein. Aber sonst ist das eine Regel ohne jede Ausnahme, seid dankbar in allen Dingen. Und sehen Sie die große Verheißung, die darin liegt. Das heißt doch, Gottes Kinder haben offensichtlich allen Grund dazu, in allem dankbar zu sein. Wenn du Gottes Kind bist, hast du Grund dazu, in allem wirklich dankbar zu sein. Gott wird seine Kinder doch nie zu etwas auffordern. Gott wird uns doch nicht zu einem Verhalten auffordern. Gott wird uns doch nicht zu einer Einschätzung auffordern, die nicht der Wirklichkeit angemessen ist, die nicht von der Wahrheit gedeckt ist. Also wenn Christen doch mal weltfremd sind, dann höchstens, weil sie Gott falsch verstanden haben. Aber wenn wir nahe dran sind an Gottes Wort, werden wir nie weltfremd sein als Christen. Und Paulus gibt uns letztlich auch die Begründung. Paulus gibt uns die Begründung, warum das absolut gerechtfertigt ist, in allen Dingen dankbar zu sein. Da steht im Griechischen en panti, in allem. Und die Antwort ist, weil denen, die Gott lieben, panta, zum Besten dienen. Weil denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist Römer 8, Vers 28. Seid dankbar en panti, weil panta euch zum Besten dient. Alles, alles. Das ist Gottes Logik. Das ist Gottes Logik, hörst du? Und darum will Gott diese Dankbarkeit auf dem Grunde unseres Herzens bis in den letzten Winkel einpflanzen. Weil wir dann auch gewappnet sind für alles. Und so hat es Paulus ja selbst bezeugt. Also der hat ja nun wahrlich genug Prügel bezogen. Und er beschreibt das so berührend in 2. Korinther 6, wie sich das auswirkt. Hören Sie, 2. Korinther 6, Abvers 8, da sagt er, in Ehre und Schande leben wir als Gottesverkündiger. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten. Als Verführer, also als Verführer diffamiert und doch wahrhaftig. Als die Unbekannten und doch bekannt. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten, also Geprügelten und doch nicht getötet. Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Als die, die nichts haben und doch alles haben. 2. Korinther 6. Und dann fügt er in Kapitel 7, Vers 4 hinzu, ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Verstehen Sie? Das ist diese Spannung der christlichen Existenz. Und Paulus behauptet nirgendwo, dass die Nachfolge leicht sei. Nirgendwo hat er das gesagt. Spannend, ja. Voll überströmender Freude, ja. Unzählbar viele Gründe zum Danken, ganz sicher. Aber ein Spaziergang mit Wellness-Garantie? Dann hätte Jesus nicht gesagt in Lukas 9 zu einem, der ihm nachfolgen wollte, überschlage die Kosten. Ob du das wirklich willst, bekehr dich nicht schnell, überschlage die Kosten. Und als Jesus den Paulus dann bekehrte, Apostelgeschichte 9, da ließ er ihm kurz danach durch seinen ersten christlichen Bruder Hananias ausrichten, ich werde ihm zeigen, was er um meines Namens willen leiden muss. Das stand auch am Anfang. Aber das tat der Freude. Das tat der Freude keinen Abbruch. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Wörtlich steht da, ich fließe über vor Freude. Und genau da will Paulus die Thessalonicher hinführen. Da will er uns hinführen. Indem er uns diese Verse als eine große Verheißung vor Augen stellt und sagt, das ist mein Wille in Christus Jesus an euch. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Und so erweisen sich die drei unmöglichen Befehle als drei unglaubliche Einladungen. Jesus sagt, so ein Leben will ich dir schenken. So ein Leben will ich dir schenken. Da geht es erstens um deine persönliche Beziehung zu Gott und darum zweitens um den tiefsten Grund deines Herzens. Und Sie sehen, Paulus hat nichts schön geredet. Paulus hat sich nicht mit positivem Denken zu oberflächlichen Gefühlen manipuliert. Paulus hat manchmal gelitten wie ein Hund und das sehen Sie auch in seinen Briefen. Wenn er in 2. Timotheus 4 schreibt, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht angerechnet. Überlegen Sie mal, das schreibt er im siebtletzten Vers des letzten Kapitels seines letzten Briefes. Im siebtletzten Vers des letzten Kapitels seines letzten Briefes schreibt der große Apostel, sie verließen mich alle. Aber an seine Freude kamen sie nicht ran. An seine lebendige Verbindung zu Jesus. An seine Dankbarkeit in allen Dingen. Und das gilt nicht nur für Apostel. Das dürfen auch Normalos erleben, Wilhelm Busch. Der Jugendpfarrer hat gern von einem alten Herrn berichtet, der in seinem ersten Gemeindebezirk lebte, damals als Wilhelm Busch als junger Pfarrer seine ersten Erfahrungen sammelte. Und er berichtete, wie er diesen alten Herrn kennenlernte. Den ganzen Morgen bin ich durch meine Gemeinde gegangen, um meine Gemeindeglieder kennenzulernen. Und nun kommt es mir auf einmal zum Bewusstsein, ich bin müde, hundemüde und ehrlich auch ein bisschen verzagt. Überall fand ich kühle Ablehnung des Evangeliums, Herzen, die von tausend Sorgen beschwert, die eine große Sorge nicht mehr haben, wie man gerettet wird. Herzen voll von Bitterkeit und Not, dass sie gar nicht mehr hören konnten, was man ihnen sagen will. Und da hinten in dem dunklen Hinterhaus, da soll ein alter blinder Mann wohnen. Ich habe fast keine Kraft mehr und keinen Mut mehr zu diesem Besuch. Was wird der erst klagen? Was wird der erst schimpfen? Aber dann sagt Busch, fasse ich mir doch ein Herz, überquere den kleinen dunklen Hof und betrete die düstere Korbmacherwerkstatt. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Dahinter Bergen von Körben und zerbrochenen Stühlen erhebt sich ein alter Mann. Erloschene Augen richten sich fragend auf mich. Guten Tag, Stammlich, ich bin der neue Pfarrer der Gemeinde. Da geht ein freundliches Lächeln über sein Gesicht. Höflich lädt er mich zum Niedersetzen ein auf einem niedrigen Hocker. Und ich bitte ihn, ein wenig aus seinem Leben zu erzählen. Und da kommt ein großes Staunen über mich. Kein Klagen, kein Schimpfen. Im Gegenteil, der alte Mann erzählt mir, wie viel Barmherzigkeit ihm Gott in seinem Leben getan hat. Und je länger er spricht, desto mehr wird sein Erzählen ein fröhliches Loben des großen Gottes, der durch Jesus sein Vater sei. Und als ich gehen will, bitte der Herr Pfarrer, ich habe einen Wunsch, lesen Sie mir bitte nochmal meinen Lieblingspsalm vor, 34. Ich ziehe mein Testament aus der Tasche und fange an zu lesen. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, die auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Immer noch lässt er mich nicht gehen. Herr Pfarrer sagte, wir müssen noch einen Vers zusammen singen. Mit tastenden Bewegungen räumt er seinen ganzen Berg Weiden und Körbe beiseite und dann kommt ein kleines Harmonium zum Vorschein, das er sorgfältig mit einem roten Tuch zugedeckt hat. Und jetzt sitzt der alte Mann vor dem Harmonium. Sicher gleiten seine Finger über die Tasten und während seine blinden Augen aussehen, als schauten sie schon in die Ewigkeit, fängt er an mit kräftiger Stimme zu singen, weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Ach, so heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Erschüttert stand ich da, sagt Busch. Hier saß ein armer, blinder Mann und lobte Gott. Und mir fiel eine biblische Geschichte ein, als Salomo den neuen Tempel einweihte, da konnten die Priester, heißt es, nicht im Hause des Herrn stehen, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. So ähnlich war es hier. Als er ausgesungen hatte, verließ ich still die Werkstatt. Das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Und so lässt uns dieser Text nicht vom Haken, wenn ich das so sagen darf, ohne dass wir, und zwar jeder für sich, eine Antwort auf die Frage finden müssen, wie es denn nun um meine Freude, um mein Gebet, um meine Dankbarkeit ehrlicherweise bestellt ist. Und das ist zum Schluss das Dritte, worum es in diesem explosiven Text geht. Erstens um deine persönliche Beziehung zu Gott, darum zweitens um den tiefsten Grund deines Herzens und drittens und zum Schluss geht es um eine ehrliche Bestandsaufnahme. Was machst du mit Gottes Willen? Was machst du mit Gottes Willen? Bei Jeremias Zeitgenossen hatten wir gesehen, dass es gefährlich ist, Gottes Willen zu kennen. Deswegen sagt er, ihr habt selbst euer Leben in Gefahr gebracht, weil ihr mich gesandt habt zum Herrn, nämlich um seinen Willen zu erfragen. Und jetzt seid ihr in der Verantwortung. Was machst du mit Gottes Willen? Wir schauen einander ja nicht auf den Grund des Herzens, wir gucken uns nicht mal hinter die Stirn. Aber wenigstens ausrichten muss ich dir diese Frage. Und möge Gott jedem von uns, der hier sitzt oder der uns über den Livestream begleitet oder der später diese Predigt nachhört, möge Gott jedem, der das hört, zu einer ehrlichen Antwort verhelfen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. Kennst du diese Freude? Lebst du in dieser Gebetsverbindung mit Jesus? Bist du von Herzen dankbar? Klar, wir sind alle irgendwo ambivalent, wir sind alle irgendwo zweideutig. Wir kennen unsere schwachen Stunden und unsere schwachen Stellen. Und wir würden sofort unterschreiben, was der Apostel Johannes unter Einschluss seiner selbst gesagt hat, wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, dann belügen wir uns selbst. Das unterschreiben wir sofort und sind froh, dass Jesus uns vergibt. Und trotzdem ist das real, die Freude, das Beten, die Dankbarkeit, das ist real. Und wenn du ein Christ bist, dann muss es dir ein riesiges Anliegen sein, das alles zu haben. Denn das ist der Wille Gottes. Und wenn es nicht die Realität deines Lebens ist, dann ist es Sünde. Deswegen sagt Gott das ja. Wir können nicht sagen, oh naja, gut, wäre schön, wenn ich die Freude hätte und die Dankbarkeit, aber ist mal nicht so gut, ich komme damit auch klar. Nein, das ist die falsche Haltung. Es ist der Wille Gottes. Und weißt du, ein Jünger des Herrn Jesus, ein Kind des Heiligen Gottes, ist davon gekennzeichnet, dass es will, was Gott will. Oder zumindest wollen will, was Gott will. Einmal aus Liebe zu unserem Herrn, um ihn zu ehren. Schon deswegen wollen wir, was er will. Und dann aber auch aus Klugheit, weil ja Gott garantiert viel besser weiß, was gut für uns ist, als wir selber. Deswegen ist es auch nur klug zu willen, was Gott will. Und warum ist das trotzdem manchmal so schwer? Vielleicht denkt mancher, ich wollte ja wollen. Aber wenn ich ehrlich bin, es hakt so viel. Warum ist das so schwer? Unser Text hat zwei Spuren gelegt, denen wir zum Schluss bei dieser Bestandsaufnahme nachgehen müssen. Die erste Spur ist deine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist die Schlüsselfrage. Hast du eine solche persönliche Beziehung zu Gott? Denn das ist die Voraussetzung für die beschriebene Freude und für das Beten und für die Dankbarkeit. Denn das sind ja übernatürliche Geschenke, die Gott seinen Kindern gibt. Und Paulus hatte gleich im ersten Kapitel erklärt, wie die Thessalonicher Gottes Kinder geworden waren, in Kapitel 1. Da hat er gesagt, ihr habt euch bekehrt. Weg von den Abgöttern hin zu dem lebendigen Gott. Und jetzt lebt ihr mit Jesus und ihr wartet auf Jesus, dass er wiederkommt. Ihr habt euch bekehrt. Und das ist die Frage, hast du dich bekehrt? Es geht nicht darum, dass du ein Datum nennen kannst. Darauf kommt es nicht an. Nicht jeder hat ein Datum, weil bei manchem ist das ein Prozess gewesen. Aber die Frage ist, vom Ergebnis herzustellen, hast du dich bekehrt? Das heißt, ist Jesus dein Erlöser? Bist du zu ihm gekommen und hast gesagt, Jesus, wenn ich dich nicht habe, werde ich verloren gehen am Ende. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dein Sühnopfer, das du am Kreuz für mich erbracht hast. Lass es für mich gelten und ich beuge mich vor dir und ich anerkenne dich als meinen Herrn und König. Und ich beuge mich unter dein Wort und ich beuge mich darunter, dass du der sündlose, ewige Sohn Gottes bist. Und du bist mein König und du bist mein Herr und ich gehöre dir. Hast du dich bekehrt? Hast du diese persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus? Du hast mit Zweifeln zu kämpfen? Ist normal. Du erlebst bestimmte praktische Rückschläge in deinem Leben? Ist normal. Aber er hält dich fest. Und das ist die Frage, hast du diese persönliche Beziehung zu Gott? Das ist das Erste. Und wenn du sagst, habe ich nicht, das kann sich ja ändern. Er will dir das ja schenken, frag ihn. Das ist die erste Spur. Deine persönliche Beziehung zu Gott. Und dann gibt es die andere Spur, der man nachgehen kann. Was ist los in deinem Herzen? Wir haben vom Herzensgrund gesprochen. Was ist los in deinem Herzen? Du bekennst dich zu Jesus Christus. Du hast dich einmal zu ihm bekehrt. Du willst so gern wollen, was Gott will. Aber im Spiegel dieser Verse bist du traurig geworden, weil du den Eindruck hast, von dieser Wirklichkeit, die Paulus da beschreibt, ist mein Leben meilenweit entfernt. Obwohl ich doch bekehrt bin. Wie kann das sein? Von dieser Freude, von dieser Dankbarkeit, von dieser Gebetsfreude. Warum ist mir das so fremd geworden? Warum ist der Draht zum Gebet so schwach? Warum ist mein Dank oft so mühsam, dass ich mich richtig dazu, aber es musste man danken auch. Gehen wir bei der Ursachensuche zum Schluss mal von der Dankbarkeit aus. Aber das hängt ganz eng zusammen, auch mit der Freude und mit dem Gebet. Das ist ja ganz, ganz nah beieinander. Was könnte der Grund dafür sein? Eine mögliche Antwort ist vielleicht Gewohnheit. Du bist bekehrt, aber du hast dich so an diese strahlenden Wahrheiten des Evangeliums gewöhnt, dass sie dich inzwischen fast kalt lassen. Weihnachten, ja, alle Jahre wieder. Aber es lässt dich kalt, dass der heilige Gott auf diese Welt gekommen ist, um für dich als kleines Baby hier aufzutreten auf der Matte dieser Welt und das alles auf sich zu nehmen. Er hat es für dich getan. Und das lässt dich kalt, wenn du die Karfreitagsbotschaft hörst, dass er für dich am Kreuz gelitten hat und gestorben ist. Vielleicht genießt du noch eine Matthäus-Passion, aber das ist schon der Gipfel an Emotionalität, der für dich damit noch verbunden ist. Und die Auferstehung, ja, er ist auferstanden, klar, das wissen wir ja, dass er auferstanden ist, man gut. Und die Himmelfahrt, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden und über jeder Sekunde deines Lebens wacht. Verstehst du, vielleicht hast du dich daran gewöhnt. Und warum bist du so kühl geworden? Die Bibel nennt einen Grund, weil du Gottes Wort nicht mehr mit Eifer studierst. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott ist eingegeben zur Lehre, zur Überführung, zur Korrektur und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also Gott hat seine Schrift uns gegeben, und um den Grund unseres Herzens zu bearbeiten. Und du hast aufgehört, dich dem ernsthaft zu widmen. Du hörst noch die Predigten vielleicht, guckst mal in die Tageslese, aber Gewohnheit. Gewohnheit hat den Dank verdrängt. Und Psalm 103 klingt für dich nur noch wie ein Gruß aus einer fernen Welt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Der alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Das ist nur noch ein Gruß aus einer fernen Welt. Du hast es vielleicht noch nicht vergessen, aber du hast dich dran gewöhnt. Oder ein anderer Grund, warum die Dankbarkeit so matt, so blass geworden ist, vielleicht sind es eigensinnige Pläne. Du hast dir bestimmte Dinge in den Kopf gesetzt, ohne Jesus da einzubeziehen, ohne sein Wort zu befragen, ohne zu fragen, ob er das für dich will. Du hast es einfach ohne ihn gemacht. Und Jesaja 47, Vers 13 sagt, du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Und darüber ist der Dank eingeschlafen. Und dazu passt ein dritter denkbarer Grund, und das ist Sattheit. Du bist etabliert, du bist gut aufgestellt, was deine Karriere, deine Familie, deine Alterssicherung betrifft. Du hast dein Leben leidlich im Griff. Du hast auch für Jesus einen Platz eingeräumt in deinem Lebenshaus, vielleicht sogar einen gewissen Ehrenplatz. Aber du machst dein Ding. Und Jesus, denkst du, lebt so mit deinem Leben eben mit, ohne dass du dich noch groß von ihm stören lassen würdest. Und du fragst ihn schon längst nicht mehr, Herr, was hast du noch mit mir vor? An welcher Stelle kann ich dir am besten dienen? Du fragst schon lange nicht mehr. Und Jesaja 29 sagt, der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber in ihrem Herz sind sie fern von mir. Sattheit, eigensinnige Pläne, Gewohnheit. Und ein letztes Beispiel. Ein letztes Beispiel, wodurch deine Dankbarkeit und deine Freude abgetötet worden sein könnten. Und das ist ein schleichender Rückzug vom Dienst für Jesus. Das war keine bewusste Entscheidung. Du bist da eher reingerutscht, Schritt für Schritt. Aber irgendwann wurde es zu stressig oder die Fahrt zu weit. Und der Beruf fordert einen eben, und später ist man dann eben nicht mehr der Jüngste. Und irgendwann erlischt die Frage in deinem Herzen, Herr, was willst du, dass ich für dich tun soll? Wo kann ich dir dienen? Ich habe noch die Kräfte, die ich habe, aber sie sollen dir gehören. Und je mehr du dich vom Schlachtfeld zurückziehst, umso weniger erfährst du die Dankbarkeit und die Freude, die Paulus an den Schluss von 1. Korinther 15 setzt. Hör mal, was er da sagt. Darum, meine lieben Brüder, seid, Schwestern immer eingeschlossen, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Und im Vers davor sagt er, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das der Pulsschlag deines Glaubens? Das sind nur Beispiele. Gewohnheit, eigensinnige Pläne, Sattheit, Rückzug vom Dienst für Jesus. Das ist keine vollständige Aufzählung, aber sie zeigen dir vielleicht, wenn du betroffen bist, in welche Richtung du suchen könntest. Und Jesus fragen, Herr, was ist es bei mir? Gott kennt unsere Herzen. Es ist vollkommen unwichtig, wie wir voreinander dastehen. Aber es kommt alles darauf an, wie wir vor ihm dastehen. Und was Gott von dir will, das hat er dir in diesen Versen gezeigt. Sei allezeit fröhlich, bete ohne Unterlass, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an dir. Drei unmögliche Befehle, von denen sich aber herausgestellt hat, es sind drei unglaubliche Einladungen. Und alles beginnt damit, dass einer seine Bedürftigkeit erkennt und sich an den einzigen klammert, der ihn da rausholt. Wie jener Indianer, der erkennbar ein neues Leben hatte. Und der Missionar freute sich so und er sagt, wie wurdest du Christ? Wie hast du dieses neue Leben bekommen? Und der Indianer sagte, komm mit. Und er zog den Missionar zu einem Reisighaufen. In diesem Reisighaufen brannte ein Feuer. Und er sagte, siehst du diesen Wurm da? Mitten im Feuer kämpfte ein Wurm um sein Leben. Und dann nimmt der Indianer einen Ast, hält ihn ins Feuer, geht damit ganz nah an den Wurm heran. Und dieser Wurm, der klammert sich an diesen Ast. Und in dem Moment reißt der Indianer ihn aus dem Feuer heraus. Er schleudert ihn aus dem Feuer heraus in die Freiheit. Und er sagt zum Missionar, siehst du, das hat Jesus mit mir gemacht. Ich war wie dieser Wurm, ich war ohne Chance. Ich kämpfte mit meiner Verlorenheit, mit meinem alten Leben. Aber er ist gekommen. Und er hat mir seine Hand hingestreckt und ich durfte mich an ihn klammern und er hat mich rausgezogen. Und jetzt gehöre ich ihm. Ach, dass du das doch auch von dir sagen kannst. Und jetzt gehöre ich ihm. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du durch dein Wort redest, dass du Paulus diese Sätze im Thessalonicher Brief hast schreiben lassen. Schenke doch, dass wir ehrlich unsere Herzen ergründen und erkennen, wo wir stehen. Und danke, Herr, dass du da bist, dass du einlädst, dass du rufst. Und dass wer zu dir kommt, dass du den nicht wegschicken willst. Herr, schenke uns diese Freude, diese Gebetsverbindung zu dir und diese Dankbarkeit. Ja, Herr, schenke uns dich. Du lieber, guter Herr. Amen.